Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Matthias Michels-Korsten und Michael Völkner.
Moin Matthias, schön dich zu sehen.
Hi Michael, danke, dass ich mal wieder hier sein darf. Heute habe ich dir mal einen Fall mitgebracht.
Ja, ich bin gespannt.
Formal ein pädiatrischer Fall, 16-jährige Patientin. 16.
Ja, ist okay, das sehen wir jetzt auch schon.
Aber habt ihr auch in der Praxis, oder Kinder?
Ja, aber in der Regel erst tatsächlich so nach Teenie-Alter, nach Pubertät, in der Pubertät vielleicht noch.
Genau, die steckt gerade.
16 haben wir.
Ja, die steckt gerade in ihrem Fachabi. Und naja, die ist schon viele Jahre mit ihrer ganzen Familie bei uns in der Praxis, hat keine großen Vorerkrankungen, ist ein bisschen übergewichtig, hat ein BMI von 35, ist aber ansonsten gesund und macht jetzt, wie gesagt, dieses Fachabi. In dem Rahmen hat sie so ein Jahrespraktikum, wo sie ein Jahr lang im Kindergarten 2 Tage die Woche ist. Und hat da immer wieder Infekte jetzt mitgenommen. Ne? Kennst du wahrscheinlich so Fälle, immer wieder Infekte. Das hat im November letztes Jahr angefangen. Dann im Dezember war sie 4-mal da, bis hin zu einer dicken Otitis media mal, die auch antibiotisch behandelt worden ist. Ansonsten eher so 0815 Infekte, die von alleine wieder abheilten. Und die kamen jetzt jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wie ich das sage, aber vor einigen Wochen hatte wieder einen neuen Infekt mit ordentlich Husten und kam damit zu mir in die Praxis. Naja, was machst du bei ihr?
Ja, also prinzipiell ist ja dann oft die Frage, stimmt was nicht mit mir, die ich von Patienten irgendwie gestellt kriege? Und viel fängt man schon damit ein, dass ich sage, ja gut, Sie haben jetzt neu mit kleinen Kindern Kontakt. Ich kenne durchaus die Zahl, 8 bis 12 Infekte pro Saison gelten noch als normal. Wobei wir hier ja, ich habe jetzt im Kopf kurz mitgezählt, hier kommen wir ja tatsächlich schon irgendwann in die Richtung rein. Das heißt, so ganz nur mit Beruhigen werde ich hier nicht hinkommen. Oder ich würde zumindest versuchen, noch ein bisschen weiter drumherum zu denken. Du sagst jetzt 16, Neukontakt eben mit kleinen Kindern. Das ist für mich erstmal erklärend, warum es zu vielen Infekten kommt. Ich denke dann aber auch weiter, es gibt ja die, ich glaube, Elvis-Kriterien heißen sie, die muss ich dann aber immer nachschlagen. Okay. Es gibt verschiedene Kriterien zur Infektanfälligkeit.
Ach ja. Sie in den Shownotes wahrscheinlich jetzt verlinken.
Die sind irgendwo in Deximed stehen, die genau. Ja. Die muss ich dann auch nachschlagen, aber es geht grob in die Richtung, sind es denn irgendwelche besonderen Erreger gewesen? Ist es viel Antibiotikapflichtiges? Also hat sie, du hast gesagt, einmal eine Otitis media mit Antibiotika. Sie sonst aber was, wo sie häufig Antibiotika braucht? Was ist mit Harnwegsinfekten? Was ist mit Wundinfekten, dass sie sich irgendwie schneidet und dann auf einmal alles eitert?
Nee,
also diese Geschichten frage
ich
eben weiter ab. Spricht hier denn irgendwas für eine Infektanfälligkeit im Allgemeinen? Das sind so meine Überlegungen und im Speziellen, wenn du jetzt Husten nochmal erwähnst, das war ja so das Symptom, was du zuletzt geklagt hast, dann denke ich auch nochmal Richtung Asthma. Auch ein Asthma kann ja eine Infekthäufigkeit machen, beziehungsweise kann einfach Infekte, die andere leicht wegstehen, immer ein bisschen dramatischer aussehen lassen, weil es einfach mit mehr Husten einhergeht, mit mehr Schleimproduktion, mit mehr drum und dran. Das wären so die Überlegungen, die ich jetzt im Kopf habe. Können wir die abarbeiten. Also du hast gesagt hast sie gerade einen Kopf geschüttelt jetzt zu anderen Infekten, Harnwegsinfekten oder sowas.
Genau, das hatte sie nicht. Das sind bestimmt gute und wichtige Hinweise. Nee, jetzt war es mehr so eine Episode, dass sie wieder Anfang des Jahres wieder einen neuen Infekt-Episode hatte. Der war eigentlich recht gut ausgeheilt, aber nur für kurze Zeit. Also so 1-2 Wochen und dann kam bereits der nächste und in dieser Phase sind wir gerade und das war jetzt das mit 14 Tage Husten und du hast es ja gerade mit Asthma so genannt. Was würdest du denn dann machen, wenn du dich da nähern wolltest, wenn du sagst, das ist irgendwo?
Also ich frage erstmal die Geschichte natürlich nochmal drumherum. War das früher auch schon, dass sie immer viel gehustet hat? Manchmal, du hast gesagt, ihr kennt sie schon eine Weile. Wenn ich die jetzt nicht eine Weile kenne, dann frage ich auch nach, wie war denn das in der Kindheit? Hatten sie mal in der Kindheit Asthma? Bei 16-Jährigen sind ja manchmal noch die Eltern mit dabei in der Vorstellung und dann kommt dann doch immer mal wieder die Mutter oder der Vater, die Kopfnicken und sagen, ja, schon mit 3 hat das Kind die ganze Zeit gehustet, wenn es einen Infekt hatte. In die Richtung frage ich schon, oder waren da schon mal Indikationen, dass die Leute irgendwelche Sprays hatten, da erinnern sie sich ja meistens dran. Dann frage ich in Richtung den Dreiklang Asthma, Neurodermitis, Heuschnupfen.
Okay, sehr schön.
Ja. Also hat sie da irgendwas Richtung Atopien?
Hat sie aber alles nicht, kann ich jetzt schon mal.
Schade. Kannst meine ganzen
Gedanken. Das sind ja super, super Gedanken, die du da hast. Genau. Hat sie aber nicht. Also weder irgendwie so eine Vergangenheit mit vielen obstruktiven Bronchitiden, so Spray-Vergangenheit, wo man das schon immer wieder brauchte, oder auch kleinen Kindern, die dann einmal so in der Klinik waren. Hat sie nicht gehabt. Und wie gesagt, sie war meistens auch bei uns, also das wüssten wir, und die Mutter verneinte das auch.
Und eben auch keine Atopien oder in der Familie auch nicht, dass irgendwie der Bruder Neurodermitis hat oder die Eltern ganz schlimm oder sowas. Nee.
Da ist nichts bekannt.
Mhm. Gut, dann wäre das von meiner Anamnese erstmal das, was ich so im ersten abklopfen würde. Dann gucke ich sie mir natürlich an. Das heißt, ich gucke einmal in den Rachen rein, sehe ich hinten Schleimstraßen. Auch das kann ja immer wieder Husten machen. Letztendlich habe ich bei Husten so die Schublade bei mir im Kopf, Lunge, Nase oder Magen-Darm, also Sodbrennen, Gastritis. Dafür ist sie mir eigentlich fast zu jung, dass ich sage, da steckt jetzt ein ordentliches Sodbrennen dahinter. Kann sein, deswegen denke ich mit dran. Aber diese drei Sachen sind meistens für mich die Abfolge, wo ich sage, das sind einfach die häufigen Geschichten. Das heißt, hat sie die ganze Zeit eigentlich eine Sinusitis, die hinten runterläuft und deswegen Husten macht. Ja. Frage ich sie auch nochmal, gucke aber eben auch in Rachen, sehe ich da Schleimstreißen. Berichtet sie mir vor allen Dingen nächtliche Hustenattacken mit saurem Geschmack im Mund, mit komischen Geschmackssensationen, mit Sodbrennen, retrosternal irgendwie Schmerzen, dann würde ich in Richtung Magen denken, sonst lasse ich das Fass eigentlich zu. Mhm. Und dann untersuche ich natürlich die Lunge. Ich höre drauf, lasse tief ein- und ausatmen und vor allen Dingen, das ist so mein Ding, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich lasse die Leute dann auch mal richtig forciert ausatmen. Also ich höre halt Stethoskop drauf, einatmen und dann mal mit Vollgas sag ich, immer ausatmen.
Ja.
Und witzigerweise hört man dann häufig ein Pfeifen, was man nicht hört, wenn die Leute einfach so ein- und ausatmen.
Das finde ich spannend. Ich glaube, du hast das schon mal
irgendwo hatte ich genannt. Das schon mal.
Ne? Und ich weiß nicht, ich habe das ein paar Mal versucht. Ich hatte immer das Gefühl, dass man fast dann so ein pfeifendes Atemgeräusch so ein bisschen provoziert, also dass man zu sensitiv irgendwie wird. Okay. Hast du das Gefühl auch? Oder,
eigentlich nicht.
Hilft dir das wirklich?
Also mir hilft das von meinem Denken schon weiter.
Okay.
Zumindest wenn ich so überhaupt nichts höre. Es hilft mir eher zum Ausschließen. Wenn ich so gar nichts höre, dann kann ich immer noch überlegen, ob ich sage, okay, ich fange hier, die Frage habe ich vergessen, die öffnet sich jetzt gerade bei mir. Ich frage natürlich immer noch nach Luftnot. Hat die eine Husten oder hat die Luftnot?
Vor allem nächtlichen Luftnotanfälle,
genau.
Ne?
Genau. Wenn die Luftnot hat, dann kann ich auch so mal sagen, ich fange hier an, probatorisch mit einem Salbutamol zum Beispiel und guck mal, ändert das was oder nicht. Aber
macht der Lufus eigentlich in der Praxis?
Wir machen auch Lufus, genau. Das ist dann so der nächste Punkt. Wenn das jetzt sich wirklich immer wieder häuft, dann macht eigentlich meine Diagnostik in dem Sinn weiter, dass ich eine Lufu mache.
Ja.
Wenn die Luftnot, verschreibe ich sowieso ein Salbutamol, dann mache ich gleich eine Lufu mit Bronchospasmolyse in einem Aufwasch. Ich mache ein Labor in der Regel, wo ich einmal einen Diff mache und gucke, sind da viele Eosinophile dabei oder nicht.
Vielleicht hake ich an dieser Stelle nochmal ein,
bevor
wir zu viel in diese Richtung gehen, weil ich muss ein bisschen zurückrudern.
Okay.
Du hast super wichtige und gute Sachen genannt. Bei ihr stellte sich das ein bisschen anders dar, weil eigentlich diese ganze Anamneseschiene war nicht in Richtung Asthma. Und das passte. Es hörte sich auch nicht jetzt wie eine Exazerbation, eine Obstruktion an. Und auch von dem, was sie erzählte, passt das nicht. Sie hatte jetzt einfach nach diesen ganzen Infektepisoden nochmal so eine Phase mit 14 Tagen Husten, Lunge war in der Untersuchung jetzt komplett frei. Und wir standen jetzt auch so an der Stelle, nun ja, also es ist irgendwo eigentlich plausibel, dass sie immer wieder Infekte hat. Das war auch deine Frage vorhin mal, im Großen und Ganzen ziemlich blande waren, bis auf einmal diese Otitis. Und wir hatten jetzt trotzdem nochmal eine Laborabnahme gemacht. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Diff war, weil wir diese Fragestellung nicht hatten. Ich glaube nicht. Da waren jetzt Leukozyten von 6000 und CRP von 2,2, also im Endeffekt nichts, Und haben sie also mit einer rein probatorischen Therapie nach Hause geschickt. Das war eine kurzfristige Krankmeldung und das schien auch so zu klappen.
Was ich vergessen habe, was ich immer noch mal nachgucke, ich meine, ihr betreut sie lange, ich gehe davon aus, dass sie Pertussis geimpft ist.
Auch ein guter Punkt, ja.
Also die in den Impfpass einmal einen Blick rein, das schützt jetzt auch nicht 100% vor Keuchhusten, aber es macht es dann doch unwahrscheinlicher.
Ja.
Und zum Keuchhusten gehört ja dann auch eben noch die Geschichte eben dieser krassen Hustenattacken bis zum Erbrechen. Das frage ich auch nach. Ich finde Keuchhusten von daher immer ein bisschen tricky, weil wenn ich es nachweisen kann, kann ich es nicht mehr behandeln. Das heißt, ich muss es eigentlich auf Verdacht behandeln.
Oder am besten noch vorher impfen.
Genau.
Wobei der Impfschutz ja auch nicht so super lange hält. Jetzt, von den Studien her, also 6 Jahre habe ich da immer im Kopf, dann sinkt der Titer schon wieder.
Genau, aber da sagtest genau, du, geimpft ist sie.
Geimpft ist sie und Labor hatte ich genannt. Wir hatten auch bei der Konstellation das vielleicht für die Hörer auch nochmal einfach mal einen Zucker mitlaufen lassen. BMI 35, wie gesagt, Infektanfälligkeit, nicht, dass da was ist, war aber nicht. Das war alles unauffällig. Jetzt kommt sie 3 Wochen später wieder und das muss ich hier nochmal einschieben, das ist schon eine Patientin, wo man so denkt, ach, ist sie schon wieder da und schon wieder ein Infekt. Und also ist nicht ein wirklicher Heart-Sink-Patient, aber es ist trotzdem einer, wo man denkt, wow, jetzt war es doch vor kurzem da, was ist denn jetzt schon wieder? Und sie da, sie hat wieder einen Infekt. Und beschreibt es diesmal, dass sie auch rückblickend auf die letzte Phase, die wir gerade beschrieben haben, dass es eigentlich ganz gut abgeklungen ist und dass sie dann 1-2 Wochen gesund war und seit 3 Tagen jetzt wieder sich aber krank fühlte und ach, und letzte Nacht, es war wirklich nicht gut und sie hat richtig Kopfschmerzen und irgendwie wird sie so ein Tinnitusrauschen hören und fühlt sich halt so ein bisschen schlapper. Jo, ich atme schon tief durch.
Ich auch.
Jetzt, was in dieser Infektsaison ja manchmal jetzt noch mit da reinkommt, was manchmal auch weiterhilft, finde ich, ich frage, das war so in so einer Influenza-Hochzeit, hast du denn mal einen Test gemacht? Schnelltest, Corona, Influenza und sie hat welche gemacht, die waren beide negativ. Sie hat sie auch wiederholt gemacht, weil sie sich das schon irgendwie gedacht hat, dass das da eine Rolle spielt. Ich gebe dir noch ein bisschen mehr Informationen. Ich sehe gerade deine
meine Ratlosigkeit.
Stirn. Sie hat schon hohes Fieber angegeben jetzt. Also hatte so 39, noch was Grad Celsius. Und sie beschrieb pochende Kopfschmerzen. Sie hat, das Wort hat sie ohne mich zu zitieren, hat sie selber das Wort aufgebracht, schraubzwingenartig, so von beiden Seiten. Und ich frage natürlich dann auch, wie stark die Kopfschmerzen sind auf der Skala von 0 bis 10. Das war, sie sagte 10 von 10. Wobei, wie gesagt, das ist eine junge Dame. Weiß man ja nicht immer, wie
ja,
man
10 das so von 10 einschätzt. Ist erstmal die Einschätzung 10 vor 10. Also genau, das hatte ich noch
schon,
nie.
Ist, genau, das, so Kopfschmerzen waren das jetzt bei ihr.
Jetzt passt das nicht zu der Vorgeschichte. Aber ich versuche jetzt trotzdem den Fall mal davon losgelöst zu lesen, weil wenn mir jetzt jemand sagt, Fieber, Kopfschmerz, stark, massiv und Krankheitsgefühl, dann würde ich zumindest einmal in die Richtung gehen, passt hier nicht auch irgendwas Meningitis-mäßiges. Ich will das nicht übersehen, nur weil ich denke, die hat doch nichts.
Okay, was machst du dann?
In der Regel die Meningitis-Zeichen, also Kenning-Zeichen hinlegen, Lasik-Zeichen, Kinn auf der Brust, einmal in der flachen Liege, um zu gucken, ist da irgendwas zu holen.
Wie valide sind die so für dich? Wie sind da deine Erfahrungen? Jetzt nicht in deinen letzten 10 Meningitis-Fällen, weil wahrscheinlich hast du so viele in der Praxis auch noch nicht gesehen, genauso wie ich, aber weil die Interpretation ist da gar nicht so einfach manchmal. Ne?
Nee, die Interpretation ist nicht so einfach. Ich habe auch nicht mords viele gesehen, die kann ich an der Hand abzählen, wenn überhaupt. Aber ich würde schon sagen, oder es ist für mich ein Hinweis, wenn jetzt jemand völlig entspannt den Nacken bewegt und Kinn auf die Brust. Und ich versuche es eben auch in Flachlage zu machen. Also nicht, dass die Leute irgendwie schon halb aufgerichtet sitzen, wie unsere Liegen normalerweise eingestellt sind, sondern ich ziehe da hinten die Lehne einmal runter, lege sie ganz flach hin, versuche dann den Kopf einmal hochzunehmen. Wenn das am Schmerzen nicht macht, ich dann das Bein noch über die 90 Grad hochheben kann, eben kein Kernigzeichen habe, dann würde ich wahrscheinlich sagen, die Diagnose erscheint mir sehr unwahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht noch eine andere Neurologie dazu habe.
Genau, also bei ihr war es nämlich genau andersrum. Also irgendwie hatte sie so eine Steife im Nacken irgendwie beschrieben, schon selber. Sie konnte die Wendung zum Beispiel zur Seite auch nicht so richtig machen. Auch da fand ich das in der Praxis, ich meine, wenn man den Fall jetzt so schildert, klingt das immer dann plausibel, aber in der Praxis gar nicht so leicht zu interpretieren, weil sie irgendwie von den Kopfschmerzen schon so eingeschränkt war und ob das jetzt wirklich eine Nackensteife ist oder nicht, aber es war auf jeden Fall ein Zeichen da.
Und es hilft mir nur, in meinem persönlichen Ablauf hilft mir das nur zum Ausschluss. Also wenn ich einen butterweichen Nacken habe, sage ich, es ist wahrscheinlich keine. Wenn ich keinen butterweichen Nacken habe, dann kann das immer noch ein Spannungskopfschmerz sein, wegen Infekt oder wegen sonst irgendwas.
Ja.
Aber ich komme halt nicht weiter und kann es nicht ausschließen.
Ja. Genau, und so habe ich das auch gesehen jetzt in dem Fall. Ich kann ja noch mal ein bisschen weiter erzählen. Sie sprach noch vom Herzrasen, was sie so in der Nacht wahrgenommen hat, Palpitationen. Sie hätte sich zu ihrer Mutter ins Bett gelegt. Die hat das auch durchgängig so gehabt. Weiß ich nicht, die Pulsrate ist ja durchaus sehr variabel, gerade bei einem Infekt, auch bei jungen Frauen, auch bei Fieber. Auch in der Praxis, wir hatten dann einmal natürlich auch Blutdruck und Puls gemessen, so 125, 75er Blutdruck, was ja erstmal gut und beruhigend ist. Aber sie hatte echt eine 130er Frequenz, wo ich echt so dachte, okay, ist Mischung und ist das jetzt Fieber und Aufregung hier? Bei mir hatte nur leicht Temperatur, so 37,8, eine gute Sättigung, 98% SpO2. Aber wenn man das jetzt so zusammenblickt, und ich habe den Puls immer wieder mal getastet bei ihr, das ging echt so durch. Also wir hatten jetzt viele, viele Faktoren, was jetzt das Fieber, diese starken Kopfschmerzen, die Nackensteifigkeit und so weiter anging, sodass es liegt jetzt ein bisschen auf der Hand, deswegen greife ich jetzt vor, wie sie dann eingewiesen haben, ich sie eingewiesen habe. Ich habe natürlich mit der Mutter gesprochen und gesagt, ja, das kann vieles gerade sein. Auch mal eine Meningitis und dass wir das dem mal nachgehen müssen.
Ich sage das dann den Leuten auch. Natürlich wünsche ich ihnen, dass es das nicht ist, aber ich bin halt nicht zum Wünschen da. Also wenn ich hier nicht sicher sagen kann, es ist es nicht, dann würde ich bei einer 16-Jährigen wahrscheinlich auch sagen, dann ist es so. Dann wer A sagt, muss B sagen, wenn ich eine Meningitis in den Raum stelle, dann muss ich
auch
gucken,
ob
ich
das rauskriege. Die sind dann auch da hoch. Ich kann erfreulicherweise sagen, es ist keine Meningitis gewesen, was mich, ich will nicht sagen, fast verwundert hat, aber vor allem, weil als die Mutter mir sagte, was sie für ein CRP, wir hatten ja zwei Wochen vorher Blut abgenommen bei einer ähnlichen Phase, wo sie kaum einen CRP hatte. Sie hatte in der Klinik 350er CRP. Also es war wirklich, Leukos weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Und hatte in der Lumbalpunktion erfreulicherweise keine Zellen. Die haben eine Bildgebung gemacht, die unauffällig war. Um es kurz abzuschließen, es war am ehesten eine pneumogene Sepsis, in die sie da rutschte. Hatte irgendwie einfach eine große Pneumonie im Oberlappen, die sich aber nicht klassisch eigentlich mit Husten, Luftnot oder auch auskultatorisch, wir haben sie natürlich abgehört, gezeigt hätte. Warum ich diesen Fall jetzt rausgepickt habe, natürlich, weil er für mich irgendwo eindrücklich war, zum anderen aber auch, weil ich immer wieder erlebt habe, dass man irgendwie Sachen im Lehrbuch gelernt hat und man die bei Patienten dann findet, aber trotzdem noch nicht so wirklich für sich sagt, ja, die Schwelle ist erreicht. Ne? Also die Frage ist ja immer über diese Schwellen, über die wir hier ganz viel reden, also wann ist jetzt die Schwelle erreicht, wo ich jemanden einweise und das habe ich ihr auch genauso gesagt, als diese Kombination, die wir eben besprochen haben, aus, sie ist wirklich krank, der Druck ist zwar gut, aber die hat einen durchgängig hohen Puls, sie hat Fieber, sie hat diese starken Kopfschmerzen, da ist für mich auf jeden Fall diese Schwelle überschritten und da muss man dann auch B sagen und die Konsequenzen ziehen. Ich weiß nicht, es gab Fälle, glaube ich, in meiner Vergangenheit, wo ich mich nachhinein gefragt habe, so, die Zeichen waren noch da, warum hast du nicht gehandelt? Und bei ihr ist das dann so gelaufen, ich kann das heute, glaube ich, ein bisschen ruhiger dann diesen Schritt auch gehen und der Patientin geht es wieder gut, die ist entlassen, die war über eine Woche auf Intensiv, die ist gerade noch in der Krankschreibung, ist so ein bisschen in der Rekonvaleszenz, aber macht das alles sehr gut und wird wahrscheinlich nächste oder spätestens übernächste Woche wieder normal ihrer Schule und dem Praktikum nachgehen können.
Super, cool, vielen Dank.
Ja.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.